Und da geht es jetzt nicht nur darum, wie es manche Unternehmen manchmal haben. Ich zeige eine Erfolgsstory von einer Führungskraft, sondern sich konkret überlegen für die einzelnen Mitarbeiter, welche Kompetenzen, welche Fähigkeiten habe ich, wie will ich die einsetzen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die SWZ trifft. Mein Name ist Antonia Sell. Und ich habe heute eine junge Frau zu Gast, die in den letzten Monaten viel Aufmerksamkeit bekommen hat, Katja Oberauch. Sie ist 24 Jahre alt, stammt aus Bozen und hat gerade ihren Master in Global Strategic Management abgeschlossen und startet im Herbst als Talent Acquisition Managerin bei einem lokalen Unternehmen. Schon früh hat sie die Verantwortung übernommen, als Jungscharleiterin in der Hochschülerschaft und in Projekten, die immer wieder den Blick auf das große Ganze richteten. Und heute steht sie mit Mitte 20 an der Spitze des Südtiroler Jugendrings. Doch Titel und Funktionen erzählen nur die halbe Geschichte. Hinter dem Amt steckt eine junge Frau, die sich leidenschaftlich für ihre Generation einsetzt, die weiß, wie es ist, Studium und Job und Ehrenamt unter einen Hut zu bringen. Wir wollen heute darüber sprechen, wie sie diesen Spagat meistert, was sie persönlich antreibt und natürlich über die großen Fragen, die junge Menschen in Südtirol bewegen. Frage nach Perspektiven, Chancen, Teilhabe und Zukunft. Hallo liebe Katja, vielen Dank, dass du heute bei uns bist.
Hallo!
Wenn man so die Vita liest, wirkt es wie Vollzeitjob plus Studium plus Ehrenamt. Das klingt nach ganz viel zu tun, nach ganz viel Verantwortung. Und bevor wir gleich ins Politische und ins Strukturelle einsteigen, möchten wir dich heute auch als Mensch kennenlernen. Wer ist eigentlich die Person hinter dem Amt? Katja, du hast dein Studium abgeschlossen und startest bald in einen neuen Job. Was hat dich trotzdem dazu gebracht, dich so stark für die Jugend in Südtirol einzusetzen?
Ich habe eigentlich schon, seit ich selbst Jugendliche bin, mich immer ehrenamtlich engagiert. Und deshalb war für mich auch klar, dass auch nach meinem Studium und sprich nach meiner Zeit bei der Südtiroler Hochschülerinnenschaft ich mich weiter ehrenamtlich engagieren möchte. Und das Thema junges Wohnen und generell junge Menschen in Südtirol ist ein Thema, das mich schon auch bei der Südtiroler Hochschülerinnenschaft immer bewegt hat. Und dann war es für mich irgendwann relativ naheliegend, eben mich in dem Bereich weiter zu engagieren. Und dann hat sich die Möglichkeit aufgetan beim Südtiroler Jugendring und ich habe mir gedacht, warum nicht?
Du hast gerade auch die Zeit als Jungscharleiterin angesprochen. Welche Erfahrungen aus dieser Zeit haben dich geprägt?
Für mich war es tatsächlich zur Zeit bei der Jungschar sehr schön, dass man schon als Jugendlicher relativ viel Verantwortung bekommt. Aber die Verantwortung tatsächlich eigentlich ohne ins kalte Wasser geworfen zu werden, das heißt, als junger Mensch wirst du bei der Jungschar eigentlich begleitet. Du bekommst auch die Unterstützung, die du brauchst, aber zugleich kannst du dich selbst ausleben und du kriegst vor allem auch einen sehr großen Vertrauensvorschuss, wenn man dran denkt, dass man teilweise auf jüngere Jugendliche eigentlich die Verantwortung für deren Wohl hat.
Das stimmt. Und du bist in Bozen aufgewachsen.
Genau.
Wie beeinflusst das deinen Blick auf die Herausforderungen junger Menschen hier in Südtirol?
Für mich ist ein großer Punkt sicherlich das Leben der Jugendlichen. Ich habe das Gefühl, dass ich bin jetzt auch nicht mehr ganz eine Jugendliche, würde ich sagen, besonders durch die Covid-19-Pandemie ist das Angebot für Jugendliche für mein Gefühl extrem geschrumpft. Angefangen beim Nachtleben auch beispielsweise. Das heißt, hier das Angebot, ich kann mich erinnern, als ich noch selbst zwischen 16 und 18 Jahre alt war, gab es rund um Bozen und Umgebung sicherlich 3 bis 4 Clubs. Heute sind es 1 bis 2, soweit ich weiß. Und das ist natürlich einfach die Möglichkeit, mit anderen Jugendlichen in Kontakt zu kommen. Die Möglichkeiten wurden extrem reduziert und besonders auch, sich selbst ausleben zu können. Und ich glaube vor allem auch, dass Aufwachsen in einer Großstadt, oder Großstadt ist jetzt ein weiter Begriff für Bozen, aber auf jeden Fall das Aufwachsen in der Stadt ist nochmal was anderes als in einem Dorf. Da hat man vielleicht trotzdem nochmal ein Netzwerk innerhalb der Dorfgemeinschaft, der Dorfvereine. Und das ist in Bozen und in anderen Städten eben leider nicht gegeben oder nur begrenzt gegeben. Und ich glaube, hier ist es wirklich wichtig, für Jugendliche auch Räume zu schaffen, wo sie sich vernetzen können, wo sie Zeit miteinander verbringen können.
Wie sieht dein Alltag gerade aus oder bald sozusagen? Du fängst jetzt ja deinen neuen Job an. Du hast dein ehrenamtliches Engagement. Und nebenbei hast du auch noch, wie ich gerade gehört habe, eine Beziehung und Freunde. Wie findet man da den Ausgleich und wie bekommst du das alles gleichzeitig jongliert?
Also grundsätzlich, mein bester Freund ist tatsächlich mein Terminplaner. Da erstmal alle Termine unterzubringen. Ich habe dann auch noch zugleich das Glück, dass ich einen Arbeitgeber habe, der flexible Arbeitszeiten anbietet. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr große Erleichterung, wenn man hier die Freiheit hat, sich das auch teilweise selbst einzuteilen. Ansonsten für mich den Ausgleich auch zu finden, ist einfach immer wichtig, Grenzen auch zu setzen. Das heißt, ich habe dann auch mal die Zeit, wo ich sage, nee, jetzt heute mal nicht mehr oder abends, jetzt bin ich raus, jetzt bin ich offline und dann verbringe ich eben die Zeit mit Freunden, mit meinem Partner, mit einem guten Buch, was es dann immer ist. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr großer Punkt, eben einfach da auch mal sich die Freiheit rauszunehmen, zu sagen, hey, jetzt bin ich raus, ich bin ab morgen dann wieder Vorsitzende und Arbeitnehmerin.
Sehr gut. Aber du arbeitest in Vollzeit, habe ich gehört, ne? Das heißt, dann muss man wahrscheinlich auch mal hinten am Abend was dranhängen.
Auf jeden Fall. Das ist halt ein großer Part. Das heißt, auch da die Bereitschaft halt auch mal zu haben, vielleicht zu sagen, hey, ich komme direkt von der Arbeit zu einem Termin, weil natürlich auch die Terminkalender von unseren Netzwerkpartnern oder von anderen Partnern, mit denen wir interagieren, sind genauso voll wie meiner.
Wie sieht für dich ein entspannter Abend aus? Ist es mal ein Club, mal ein Konzert, vielleicht mit dem Hund, vielleicht ein Film, essen gehen?
Tatsächlich ist es sehr unterschiedlich. Wenn ich mal richtig ausspannen will, ist es für mich tatsächlich selbst zu kochen. Meistens mit einer guten Musik im Hintergrund und dann einfach vielleicht auch mal ein bisschen was Aufwendigeres ist wahrscheinlich für andere nicht wirklich eine Entspannung, für mich Entspannung pur.
Mich auch.
Da bin ich ganz für mich selbst. Und ansonsten eigentlich wirklich tatsächlich meistens Zeit mit Freunden oder noch mit meiner Familie. Irgendwas tatsächlich Entspanntes. Ich bin selbst untertags meistens ein Wirbelwind und abends bin ich dann in den meisten Fällen echt fertig deswegen.
Gibt es etwas, was viele Menschen oder einige Menschen vielleicht noch nicht über dich wissen? Wir haben ja jetzt in der letzten Zeit schon viel von dir gehört und was dich antreibt, aber vielleicht hast du noch sowas, wo du sagst, das weiß man noch nicht so genau.
Ich glaube, das ist nicht ganz so einfach zu beantworten, gerade für mich. Ich bin normalerweise fast schon wie ein offenes Buch für die meisten Leute, zumindest die, die mich ein bisschen besser kennen. Ich glaube, was viele nicht wissen, was mich aber eigentlich geprägt hat ein bisschen, ist, dass aus meiner Familie eigentlich väterlicherseits sozusagen eine Landwirtschaft zu Hause ist. Das heißt, ich habe eigentlich schon von klein auf ein bisschen mitbekommen, was es heißt, in der Landwirtschaft tätig zu sein, habe da auch selbst oft viel mitgeholfen. Und ich glaube, jeder, der selbst schon mal da mitgeholfen hat, weiß, dass das echt teilweise harte Tage sind, vor allem jetzt gerade in der Erntezeit. Und das ist auf jeden Fall was, was mich schon geprägt hat, vor allem auch in meiner teilweise Arbeitsmoral. Also, dass man halt manchmal einfach mal durchziehen muss, um zum Ende zu kommen.
Äpfel oder Wein?
Äpfel.
Schauen wir auf den Moment, der dich an die Spitze des Jugendrings gebracht hat. Die Wahl zur Vorsitzenden. Die Wahl kam nach einer, sagen wir mal, recht turbulenten Phase. Wie hast du das erlebt?
Es war tatsächlich eine gemischte Zeit für mich. Ich habe viel über die Medien mitbekommen, was für mich teilweise schwierig war einzuordnen, wie viel ist natürlich dann auch wirklich Wahrheit dran. Aber ich muss auch sagen, auf der anderen Seite, ich habe es auch als eine Möglichkeit eigentlich gesehen, einfach für den Jugendring gar nicht so jetzt auf mich bezogen, da einfach einen neuen Weg einzuschlagen. Manchmal braucht es nämlich vielleicht auch wirklich mal eine turbulente Zeit, um eigentlich wachgerüttelt vielleicht zu werden.
Du warst vorher Mitglied im Jugendring oder bist du komplett kalt reingestartet?
Ich bin tatsächlich komplett kalt reingestartet. Das heißt, die Südtiroler Hochschülerinnenschaft ist zwar Mitgliedsvereinigung, tatsächlich ist aber meistens bei uns unser Vorsitzender, Alexander von Walter, bei den ganzen, ich sage jetzt mal, Treffen dabei gewesen, sodass ich eigentlich wirklich ganz, ganz früh reingekommen bin.
Wie kommt das? Hast du dich entschieden? Hat dich jemand angesprochen? Du, Katja, du wärst doch dafür ganz gut geeignet.
Genau, ich wurde tatsächlich angesprochen. Mich hat es voll gefreut, also vor allem auch den Vertrauensvorschuss hier zu bekommen. Und ich habe es eigentlich als Chance gesehen, weil ich mir gedacht habe, wenn es bei den Wahlen zum Beispiel nichts wird, dann habe ich nichts verloren. Und auch ansonsten habe ich es eigentlich schön gefunden, dass ich nicht wirklich so viel Ahnung von dem Ganzen hat. Weil bringt vielleicht mal eine neue Perspektive, an die man gar nicht gedacht hatte.
Was ging dir durch den Kopf, als du ja die einzige Kandidatin dann schlussendlich warst?
Ich war tatsächlich im ersten Moment schon ein bisschen überwältigt und dachte mir kurz, oh shit, will ich das jetzt wirklich machen?
Mach mir jetzt was.
Genau, ich habe mich innerlich ein bisschen so drauf vorbereitet, so okay, du hast jetzt in den 2 Jahren echt eine große Rolle inne. Aber sobald das eigentlich dann durch war, ich hatte dann ein Umfeld, was mich super drin unterstützt hat und alle meinten, du wirst das super machen. Und dann von da an war es für mich eigentlich eine sehr, sehr positive Stimmung und ich habe mich eigentlich drauf gefreut.
Hattest du zwischendurch auch mal Momente des Zweifels?
Sicherlich. Ich glaube, das ist auch normal, dass man vor allem, wenn man eine Organisation vielleicht noch gar nicht kennt und der Südtiroler Jugendring ist auch einfach sehr groß und komplex teilweise, dass man da mal Zweifel hat. Ich hatte da auch meine Zweifel. Das heißt, ich habe mir auch gedacht, bin ich vielleicht zu jung oder bin ich vielleicht zu unerfahren? Ich hatte noch keine Führung sozusagen inne bisher. Aber ich glaube, da ist tatsächlich vor allem als junger Mensch und als junge Frau auch wichtig, dass man sich von den Zweifeln da vielleicht gar nicht so unterkriegen lässt, sondern sich einfach mal denkt, was soll denn schief gehen? Also man hat, glaube ich, vor allem bei uns im Ehrenamt sehr viel Auffangnetze auch und sehr viel Unterstützung, sodass das eigentlich immer eine gute Chance ist.
Worauf hast du bei der Auswahl deines Vorstandsteams besonders geachtet?
Also tatsächlich, das Vorstandsteam, das habe ich mir ja nicht selbst ausgesucht. Das wurde auch komplett von den Mitgliedsorganisationen vorgeschlagen. Mhm. Fand ich aber auf der anderen Seite ganz schön eigentlich, weil man dann da auch die einzelnen Partner bekommt von den Mitgliedsorganisationen, die sagen, ich habe da Lust drauf. Und was super schön ist bei unserem Team, wir haben 2 Mitglieder, die schon Erfahrung im Jugendring und im Vorstand haben. Und die anderen 3 sozusagen sind ganz neu inklusive mir. Und das ist ein guter Mix zwischen Erfahrung und neuen frischen Wind. Das Vertrauen zurückgewinnen, wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg. Das braucht aber auf jeden Fall auch Zeit. Was für mich einfach von Anfang an super wichtig war, war Kommunikation. Ich glaube, es ist ganz, ganz viel, was durch Reden gelöst werden kann, was auch erst durch Reden oft aufkommt. Und da wirklich ein offenes Ohr zu haben, aber auch selbst vielleicht Punkte anzusprechen, war für mich in dem Fall oder ist es immer noch super, super wichtig. Und was auch für mich ein großer Punkt war, war vor allem mich auch auf die Leute zu verlassen, die Erfahrung schon mitbringen, weil ich tatsächlich das Bewusstsein habe, dass ich natürlich nicht alles wissen kann und auch nicht alles weiß. Und wenn du dann ein gutes Team und ein starkes Team dahinter hast, dann ist das natürlich ein super Netzwerk, auf dem man aufbauen kann.
War das deiner Meinung nach eines der Probleme vorher, die Kommunikation?
Das kann ich tatsächlich nicht beurteilen. Wie gesagt, ich war vorher nicht Teil des Jugendrings, deswegen würde ich mich jetzt dazu nicht äußern.
Mit dem neuen Vorstand geht es jetzt nicht nur um Stabilität, sondern auch um Inhalte natürlich. Leistbares Wohnen liegt dir am Herzen, unter anderem. Was kann der Jugendring hier konkret bewegen, deiner Meinung nach?
Konkret können wir da sicherlich viel bewegen. Wir haben ja schon zum Beispiel das Bausparen Plus, das jetzt erst rausgekommen ist. Da hat ja das Projektteam Leistbares Wohnen, was vom Jugendring initiiert und geleitet wurde, schon konkret Vorschläge eingebracht, die auch mit aufgenommen werden. Ich glaube aber, der Vorteil vom Jugendring ist tatsächlich, dass wir auch sehr nah bei, ich sage es jetzt immer mal, die Zielgruppe, das heißt den Jugendlichen und den Kindern auch dran sind und vielleicht auch mal einen anderen Blick drauf haben, was wird wirklich gebraucht. Ich glaube, in der Diskussion wird ganz oft drüber gesprochen vom Eigenheim. Und es wird außen vor gelassen, dass Jugendliche vielleicht nicht immer nur alle Interesse an einem Eigenheim haben, sondern vor allem auch Interesse an genereller Selbstständigkeit. Und die kommt auch nicht nur durch ein Eigenheim. Das ist nämlich, glaube ich, sehr unrealistisch heutzutage, dass sich vielleicht ein 18-, 19-, 20-Jähriger ein Eigenheim zulegen kann. Aber vielmehr, dass man ausziehen kann zum Beispiel. Und das ist so ein Punkt, wenn ich erst mit Mitte 20 vielleicht die finanziellen Möglichkeiten habe, sozusagen von meinem Elternhaus auszuziehen, da ist natürlich sehr großes Konfliktpotenzial schon von Anfang an da. Man kommt ins Alter, wo man auch selbst Entscheidungen treffen möchte, selbstständiger wird, aber auch zugleich, wo man ja auch wirklich sein Leben selbst gestalten will. Und dazu gehört ein eigener Wohnraum.
Das weißt du genau, weil du suchst oder du hast gerade auch selbst eine Wohnung gesucht.
Genau.
Hattest du da auch die Probleme, die andere junge Menschen auch haben, eine Wohnung zu finden?
Sicherlich. Ich habe, was ich für mich gemerkt habe, was teilweise ein sehr großer Punkt ist, erstmal das Angebot an Mietwohnungen. Natürlich das Angebot an Wohnraum zum Kaufen, der ist sicherlich da. Wie leistbar der dann ist, ist ein anderer Diskurs. Was aber sicherlich ein großes Thema ist, ist erstmal das Angebot auf dem Mietmarkt. Das ist extrem klein. Dazu kommen relativ hohe Mietkosten, vor allem in den Ballungszentren. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der auch hier mit einbedacht werden muss. Als Jugendlicher oder als junger Mensch willst du vielleicht entweder in der Nähe deines Arbeitsplatzes wohnen oder beziehungsweise generell vielleicht auch an einem Ort, wo ein bisschen mehr los ist. Das ist natürlich eine Schwierigkeit. Auf der anderen Seite ist zu dem kleinen Wohnungsangebot, was da ist, viele Anbieter melden sich gar nicht zurück. Ich kann da zum Beispiel ein Beispiel machen. Ich habe mich auf 4 Angebote tatsächlich gemeldet. Ich habe gerade mal von 2 eine Rückmeldung bekommen. Von den anderen beiden ist bis heute noch keine Antwort eingegangen. Und was der dritte Punkt ist, was, glaube ich, sehr schwierig ist, vor allem für junge Menschen, die vielleicht nicht so ein starkes Netzwerk hier in Südtirol haben, dass der Wohnungsmarkt auch sehr auf dieser Netzwerkarbeit basiert. Das heißt, vielleicht kennt wer jemanden, der eine Wohnung zu vermieten hat. Wer nicht so ein Netzwerk dahinter hat, tut sich noch schwerer.
Du bist jetzt aber sozusagen erfolgreich gewesen bei der Wohnungssuche.
Ich bin zum Glück
sehr
erfolgreich
gut.
gewesen, genau.
Ein weiterer Punkt, der dir, glaube ich, auch sehr wichtig ist und am Herzen liegt, ist die psychische Gesundheit der jungen Menschen. Wo siehst du da die größten Probleme und wieso? Hat sich das seit Corona verschlechtert? Wo liegen da die Auslöser und die Punkte, wo man da vielleicht ansetzen kann?
Ich glaube, Problem ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort in dem Bereich. Ich glaube, Schwierigkeiten trifft es besser. Was sehr positiv ist bei uns, ist zum Beispiel, dass Südtirol schon relativ breit aufgestellt ist an Angebote, die vorliegen. Was aber eben eine Schwierigkeit ist und wofür wir uns als Jugendring auch schon lange jetzt einsetzen, ist die Zugänglichkeit von Angeboten, weil vor allem auf der einen Seite im öffentlichen Bereich und öffentliche Angebote, das sind die Wartezeiten sehr lange. Und natürlich bei so dem Thema psychische Gesundheit, da wäre eigentlich eine kurzfristige Lösung und eine kurzfristige und schnelle Hilfe oft wirklich auch entscheidend. Auf der anderen Seite ist ein weiterer Punkt, dass oft Angebote nicht unterschwellig sind oder niederschwellig. Das heißt, die Eintrittsbarrieren für Jugendliche sind oft sehr hoch, sei es auf der Seite, dass man sagt, die Eltern müssen zum Beispiel beide einwilligen, dass man sich in Therapie begeben darf. Aber auch auf der anderen Seite, dass es eben zum Beispiel wenig oder sehr schwierig ist, anonym Hilfe zu erhalten. Wer zum Beispiel der Dienst vom Südtiroler Jugendring, Young and Direct, der gehört zu den anonymen Diensten. Aber auch da, das ist natürlich immer mit sehr viel bürokratischen und auch juristischen Themen verbunden. Und das wäre tatsächlich ein sehr großer Punkt in der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, dass da wirklich die Zugänglichkeit auch gegeben ist, dass Kinder und Jugendliche nicht immer ein Einverständnis von beiden Eltern brauchen.
Es fällt doch immer wieder der Begriff Brain Drain. Südtirol verliert junge Talente. Du hast selbst im Ausland studiert. Es gibt auch ganz viele Zahlen und Untersuchungen, dass vor allem viele der Studenten aus dem Ausland dann auch im Ausland halt hängen bleiben. Was bedeutet Brain Drain für dich, vielleicht in Zahlen oder in einer persönlichen Geschichte? Und wieso bist du wieder zurückgekommen?
Mhm. Also grundsätzlich Brain Drain, der Begriff selbst beschreibt ja einfach, dass junge Talente und junges Wissen abwandern. Konkret ist es aber tatsächlich, glaube ich, oft viel komplexer. Ich habe die Rückmeldung von ganz vielen jungen Leuten, auch die im Ausland sind, dass sie eigentlich sehr gerne zurückkommen würden. Es gibt dann natürlich auch die, die wirklich sagen, nee, mir gefällt super im Ausland, weil vielleicht mehr Angebot da ist, weil ich auch einen Freundeskreis, meinen Partner im Ausland habe. Ich würde aber nicht sagen, dass das die Mehrheit ist. Was tatsächlich für mich ein bisschen ein Thema ist, ich habe mir auch ein paar Zahlen tatsächlich angeschaut, die habe ich jetzt nicht immer so parat. Aber wenn wir uns zum Beispiel anschauen, dass im Jahr 2013 bis 2023 sind 14.000 junge Menschen abgewandert. Und da reden wir wirklich von der Abwanderung, Südtirol den Rücken kehren und vielleicht mal zum sogenannten Heimaturlaub heimkommen. Ich glaube, das ist ein Thema, da kann man nicht einen Faktor verändern und dann ist das Problem gelöst. Aber es ist sicherlich ein großes Thema, zum Beispiel erstmal die Lebenserhaltungskosten im Verhältnis zu den Lohnkosten. Das wird auch in der Diskussion sehr oft genannt. Wenn wir da uns das ansehen, in Südtirol haben wir 20% höhere Lebenserhaltungskosten, aber die Löhne sind gerade mal 7% höher als der italienische Durchschnitt. Und ich traue mich jetzt mal zu sagen, da muss man nicht Wirtschaft studiert haben, um einzusehen oder zu verstehen, dass das jetzt vielleicht nicht ganz in der Proportion liegt und dann sehr schwierig wird, da natürlich die Lebenserhaltungskosten auch zu stemmen. Für mich tatsächlich war der Grund zurückzukommen zu sehr großen Teilen die Familie. Ich bin sehr verwurzelt bei uns. Ich liebe auch die Natur bei uns. Und deswegen war es für mich auch relativ früh schon klar, okay, ich möchte zurückkommen. Ich habe aber sehr viele Vorzüge natürlich im Ausland auch genossen, die ich jetzt schon merke, dass sie fehlen. Sei es schon nur das Angebot für junge Menschen, aber auch teilweise das leistbare Freizeitangebot. Um da jetzt mal konkret ein Beispiel zu bringen, das ist jetzt vielleicht sehr überspitzt. In Graz, wo ich studiert habe, da gibt's freien Zugang zu Sportplätzen. Das heißt, da gibt's freie Tennisplätze, Beachvolleyballfelder etc. Die kann man einfach über ein Online-System buchen. Sowas gibt's in Südtirol nicht. Und wenn ich dann dran denke, wie viel teilweise das Stundensatz für einen Tennisplatz bei uns beträgt, da wird das wirklich wieder zu einem Luxushobby. Und wenn du als junger Mensch keine Möglichkeiten hast, deine Freizeit zu gestalten, dann wird natürlich, und es die im Ausland aber gibt, dann wird das Ganze schon um einiges attraktiver mit der Zeit.
Welche drei Maßnahmen wären denn deiner Meinung nach nötig, um die jungen Talente zu halten?
Eines sicherlich leistbares Wohnen. Die zweite Maßnahme auch sicherlich die Erhöhung der Löhne und ganz besonders der Einstiegsgehälter. Und die dritte Maßnahme ist sicherlich mehr Angebot für junge Menschen, aber auch junge Familien, die vor allem dann auch leistbar sein müssen.
Lass uns den Blick weiten. Wie geht es den Jugendlichen in Südtirol gerade? Welche Stimmung nimmst du wahr?
Ich nehme eine gemischte Stimmung wahr. Ich glaube, es hängt sehr stark davon ab, welche Faktoren man sich ansieht oder welche Bereiche. Ein Faktor, der sicherlich, was auch in der Wahlbeteiligung zum Beispiel zu sehen war, ist die politische Teilnahme. Ich glaube, da ist eine sehr große Frustration auch bei vielen Jugendlichen da. Und da wird jetzt zwar dagegen gearbeitet mit verschiedenen Projekten, aber das ist sicherlich ein großer Punkt, also die politische Teilnahme von Jugendlichen und wie die auch wahrgenommen wird in Südtirol.
Was wünschst du dir vor allem in diesem Zusammenhang von einer älteren Generation im Umgang mit jungen Menschen?
Ich glaube, hier wäre wichtig, dass erstmal ein Bewusstsein da ist, dass auch junge Menschen eine Meinung haben und sich für die Gesellschaft interessieren. Ich glaube, ganz oft wird dieses Vorurteil hergenommen, Jugendliche interessieren sich sowieso nur für sich selbst und die Social-Media-Welt und denen ist alles egal. Und das ist eigentlich nicht so. Das heißt, Jugendliche und auch Kinder sind sehr interessiert an ihrer Umwelt, sind sehr auch interessiert, wie geht's mit dem Land weiter. Man sieht sich nur zum Beispiel die Klimabewegung an. Da würde ich mir tatsächlich auch manchmal wünschen, von der Elterngeneration da auch ein bisschen ein offeneres Ohr zu haben. So wie, glaube ich, Jugendliche oft verstehen müssen, die Positionen und Ansichten von der Elterngeneration vielleicht nachzuvollziehen, finde ich, wäre es auch wichtig, dass das auch umgekehrt der Fall ist und ältere Menschen oder ältere Generationen auch versuchen mal, die Probleme und die Ansichten der Kinder und Jugendlichen zu verstehen. Und sich manchmal in deren Position rein zu versetzen.
Das führt mich jetzt genau zur nächsten Frage. Es gibt ja diese unterschiedliche Auffassung oder diese unterschiedliche Wahrnehmung von Lebenswelt, Umwelt, Arbeitswelt. Wie stellt sich die heutige Jugend die Arbeitswelt vor? Wie gehen die daran an diese ganze Geschichte?
Ich glaube, ein großes Wort, was bei vielen fällt, ist die Work-Life-Balance. Kommt sicherlich einerseits von dem Punkt, dass wir eine ganz andere, durch die anderen Lebenserhaltungskosten können wir uns und die Inflation, also da gibt es ja mehrere Faktoren, die damit reinspielen, kann sich unsere Generation vielleicht nicht mehr so viel leisten vom Gehalt, besonders vom Jahresgehalt, wie Generationen vor uns. Von daher kommt viel von dem Umdenken, dass ich nicht lebe, um zu arbeiten, aber ich arbeite halt, um zu leben. Bei dem Diskurs von der Work-Life-Balance kommt oft dann der Spruch, ja, die junge Generation hat keine Lust mehr zu arbeiten. Ich würde das gar nicht so unterschreiben, auf gar keinen Fall. Ich glaube, die junge Generation hat viel Lust zu arbeiten. Was ein Thema ist, wir arbeiten anders. Das heißt, wir arbeiten flexibler, wir arbeiten sicherlich lieber zu unseren Produktivitätszeiträumen, nenne ich es jetzt mal. Das heißt, da ist auch ein anderes Bewusstsein da, wann bin ich produktiv, wann nicht. Und viele versuchen das da unterzubekommen. Was sicherlich ein großer Punkt aber auch ist, ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das heißt, es ist für viele der Akteure sehr wichtig auch, dass man die Kinder selbst aufwachsen sieht. Und da kommt eben dann auch wieder natürlich die Arbeitszeit ins Spiel. Und für mich tatsächlich der letzte Punkt, der, glaube ich, ganz wichtig ist, ist, dass die jungen Menschen heutzutage den sogenannten Purpose bei der Arbeit suchen. Also einfach, warum mache ich das? Weil ich natürlich sehr viel Zeit bei der Arbeit verbringe. Da dieses Bewusstsein zu haben, warum mache ich das und den Job zu haben, der einem erfüllt, ist sicherlich was sehr Wichtiges, ist auch der Grund, warum vielleicht viele einfach öfter Job wechseln oder eine bestimmte Sache lernen und was ganz anderes dann später machen.
Das ist ja schon ein Wertewandel, sagen wir mal. Sicherlich. Ist das deiner Meinung nach eine notwendige Korrektur hin zu mehr Lebensqualität und zu einer anderen Lebenseinstellung? Oder besteht da auch die Gefahr, dass man sozusagen den hart erarbeiteten Wohlstand der Generation vorher gefährdet? Und besteht auch die Gefahr, dass man im globalen Wettbewerb vielleicht ein bisschen ins Hintertreffen gerät, wenn man sich die anderen Leistungsgesellschaften anguckt, wie zum Beispiel Japan oder China, wo es halt nicht so viel um den Sinn und die Work-Life-Balance geht?
Ich glaube, da gibt es jetzt nicht direkt eine dies oder das Antwort. Was sicherlich der Punkt ist, ich glaube schon, dass teilweise durch die sozialen Medien zu einem bestimmten Punkt die Ansichten verzerrt werden. Das heißt, ganz oft wird dann die Ansicht da, ich will fast, blöd gesagt, gar nichts arbeiten. Das ist natürlich so ein Thema. Ich glaube, da ist auch ganz wichtig, dass auf der einen Seite Aufklärung stattfindet, aber auf der anderen Seite muss schon eine bestimmte Kompromissbereitschaft auch von den lokalen Unternehmen da sein. Es gibt Studien, die zeigen, dass auch durch eine reduzierte Arbeitszeit, zum Beispiel durch 4-Tage-Woche, genauso die Produktivität hochgehalten werden kann, beziehungsweise sogar teilweise in bestimmten Ländern und Unternehmen gesteigert werden konnte. Das heißt, ich würde gar nicht sagen, dass unbedingt nur, weil zum Beispiel die Arbeitszeiten reduziert werden, das unbedingt einen negativen Einfluss auf unsere Produktivitätsrate haben muss. Es ist natürlich ein Prozess, der nicht von heute auf morgen funktioniert. Ich glaube, da sind sich aber auch viele junge Menschen bewusst. Aber auf jeden Fall muss da eine Kompromissbereitschaft von beiden Parteien da sein. Es geht nämlich natürlich nicht, dass nur die einen oder nur die anderen vorgeben, was passiert.
Wir befinden uns ja auch gerade in Zeiten des Fachkräftemangels und gleichzeitig in Zeiten des Geburtenrückgangs. Das heißt, gut ausgebildete junge Menschen werden zu einem unglaublich wertvollen Gut. Wie können Führungskräfte, die ja meist noch aus der älteren Generation stammen, diese jungen Talente motivieren und auch das Potenzial entfalten? Ich glaube, die muss man eventuell auch anders anfassen als ältere Arbeitnehmer. Wo muss man da die Schrauben drehen?
Ich glaube tatsächlich, das allererste ist erstmal Vertrauen entgegenbringen den eigenen Mitarbeitern. Das ist vielleicht manchmal ein Führungsstil, der in den letzten Jahren immer mehr kommt, aber besonders vielleicht bei älteren Führungskräften manchmal nicht ganz so drinnen ist, einfach auch aus der Entwicklung, wie sie früher eben war. Das heißt, ein bisschen Weg zu kommen erstmal von diesen ja, Kommandiermuster. Was ein anderer Punkt sicherlich ist, ist jungen Menschen auch die Perspektive zu zeigen. Und da geht es jetzt nicht nur darum, wie es manche Unternehmen manchmal haben, ich zeige eine Erfolgsstory von einer Führungskraft, sondern wirklich, und da kommt ganz groß der Bereich Personalentwicklung ins Spiel, sich konkret überlegen für die einzelnen Mitarbeiter, welche Kompetenzen, welche Fähigkeiten habe ich, wie will ich die einsetzen und wie will ich den einzelnen Mitarbeiter oder die einzelnen Rollen, die ich im Unternehmen habe, welche Perspektiven habe ich für die, welche Perspektiven kann ich denen bieten und wie und was muss erreicht werden, sodass man den Punkt und zum Beispiel die Beförderung wirklich erreichen kann. Weil nur so wird eine Entwicklung und eine Perspektive greifbar. Dann ein anderer großer Punkt ist eben sicherlich auch die eigene Entfaltungsmöglichkeit. Das heißt, da auch den jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, vielleicht in andere Bereiche mal reinschauen zu können. Weil wir sehen ja auch, dass das Leben von jungen Menschen vielleicht nicht mehr so linear verläuft wie früher. Und da als Unternehmen den jungen Fachkräften, die man hat, eine Möglichkeit zu geben, zu sagen, hey, du interessierst dich für einen anderen Bereich, du bist dir vielleicht nicht sicher, ob das die richtige Position für dich ist, probier doch mal das, ist sicherlich ein guter Weg, auch generell junge Fachkräfte, die man ja schon reingeholt hat ins Unternehmen, drinnen zu behalten. Verliert man vielleicht in der Abteilung, hat aber immer noch die Fachkraft und die Kompetenz im Unternehmen drin. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig.
Glaubst du, dass sich aktuell die Schere öffnet von wirklich engagierte junge Menschen, hochqualifiziert, sprechen 5 Sprachen, sind KI-kompetent, sind digital kompetent und dann doch zu denjenigen, die sagen, na, mir ist wirklich die Work-Life-Balance jetzt deutlich wichtiger?
Ich würde nicht sagen, dass sich da eine große Schere öffnet. Ich glaube, man hat das Gefühl, dass es so ist, weil tatsächlich die beiden Extremen, glaube ich, meistens am meisten vertreten sind in der Öffentlichkeit. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die, wie sie ja im Umgangssprachlichen heißt, Anhänger der Hustle Culture. Also man muss immer schneller, man muss immer arbeiten, nur durch harte Arbeit kommt man zum Erfolg. Und wir haben auf der anderen Seite die, die tatsächlich sagen, nee, ich will mich eigentlich nicht abrackern für ein paar tausend Euro im Monat. Und ich glaube, die beiden Extremen eben sieht man am meisten in der Öffentlichkeit. Ich würde aber nicht sagen, dass es nur mehr sozusagen oder nur mehr großteils die beiden Lager gibt. Es gibt, glaube ich, zumindest in meinem Netzwerk sehr viele junge Leute, die sagen, hey, ich freue mich auf meinen 40-Stunden-Vollzeitjob. Ich freue mich da drauf. Ich freue mich auf mein Wochenende dann. Und das ist, glaube ich, eher die Mehrheit vertreten.
Okay. Und natürlich dürfen wir in der heutigen Zeit nicht die KI außer Acht lassen. Wie verändert diese Zukunftstechnologie die Lebenswelt der Jugendlichen? Welche Rolle spielt die KI im Leben junger Menschen und auch das Social Media? Ist das eher Chance oder eher ein Risiko, auch für das politische Bewusstsein junger Menschen?
Also was wir uns sicher bewusst sein müssen, die KI natürlich verändert sehr stark unsere Lebenswelt. Man kann es auf verschiedene Bereiche anwenden. Wenn wir uns zum Beispiel den Bereich der Arbeitswelt anschauen, die KI wird natürlich manche Arbeitsplätze sozusagen absorbieren, während andere neue geschaffen werden. Ich glaube, das ist hier dann auch wieder eine Chance für junge Menschen, vor allem auch ein Unternehmen bereichern zu können. Auf der anderen Seite natürlich muss man so schon sagen, was immer wichtiger wird und wo auch wirklich mehrere Akteure dann reinkommen, die dahinter sein müssen, ist das kritische Denken. Wir dürfen uns auf jeden Fall nicht nur mehr darauf verlassen, was uns die KI sagt. Und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, auch in Bezug auf generell Social Media. Wir haben ja immer wieder die Schwierigkeiten, dass Fake News im Umlauf sind. Wir haben immer wieder diese Punkte und dass da natürlich kritisches Denken gefördert und vor allem auch erlernt wird, ist ein sehr großer Faktor. In Bezug auf Social Media, was da natürlich eine bestimmte Schwierigkeit ist, ist durch die Genauigkeit der Algorithmen in der Zwischenzeit, man ist sehr in der eigenen Bubble. Das heißt, es wird ja nur das angezeigt, wofür man sich selber interessiert, was dann dazu führt, dass man auch nur mehr Meinungen hört, die der eigenen entsprechen. Und das ist sicherlich auch ein sehr großer Punkt, dass da das Bewusstsein geschaffen wird und dass auch junge Menschen darüber aufgeklärt wird, weil nur durch das Bewusstsein eben kommt dann auch das kritische Denken und vielleicht auch die Realisierung oder das Verständnis, dass hier Desinformation beispielsweise repräsentiert wird.
Muss ich da die Politik auch anpassen, vielleicht junge Menschen anders anzusprechen, auf anderen Kanälen, auf andere Art und Weisen, weil wir gesehen haben, die Wahlbeteiligung war jetzt nicht so rosig, viele fühlen sich nicht verstanden, frustriert. Ist da einfach der Kommunikationsweg der falsche?
Ich würde sagen, vielleicht teilweise. Ich würde jetzt nicht unterschreiben, dass das nur mit der Kommunikation zusammenhängt. Ich glaube, ein größerer Punkt ist wirklich die Partizipation von Jugendlichen. Ich finde es in der Politik tatsächlich ganz lustig, dass es oft so umgesetzt wird, dass eben Jugendprojekte ohne Jugendliche gestartet werden, wo wir bei anderen Projekten eigentlich direkt die Zielgruppe mit einbeziehen. Nur ganz oft eben bei Jugendprojekten oder bei Projekten für Kinder nicht. Und ich finde das sehr interessant, weil eigentlich genau die ja wüssten, was sie brauchen und was sie möchten. Und das natürlich auch der direkte Weg wäre, jungen Menschen auf der einen Seite für Politik begeistern zu können und auf der anderen Seite sie aber direkt teilnehmen zu lassen. Und das ist, glaube ich, eher der größere Punkt. Das heißt, wirklich nicht nur die Versprechungen machen, sondern wirklich auch Jugendliche und Kinder mit einbeziehen in die einzelnen Projekte und nicht nur in die Projekte, sondern generell in den gesellschaftlichen Wandel und auch in, ja, die Politik selbst.
Bevor wir nun zum Schluss kommen, noch ein Blick nach vorne, persönlich und politisch. Wo siehst du dich in 10 Jahren persönlich und beruflich?
Beruflich tatsächlich lasse ich es mir sehr offen. Wahrscheinlich vor 3-4 Jahren hätte ich noch gesagt, sicherlich in einer Führungsposition. Mal sehen, wo mich der Weg jetzt hinführt. Ich bin da sehr offen. Und persönlich, vielleicht in einem Eigenheim, jetzt widerspreche ich mir zwar gerade, aber ich habe tatsächlich so ein bisschen diesen kleinen Traum von meinen eigenen kleinen 4 Wänden. Aber sicherlich in 10 Jahren wahrscheinlich mit Familiennachwuchs, würde ich jetzt mal sagen.
Welche Spuren möchtest du nach deiner Amtszeit im Jugendring hinterlassen?
Mir wäre tatsächlich eigentlich am wichtigsten, dass erstmal der Jugendring wieder die Position innehat, die er vor vielen Jahren hatte. Also einfach als großer Player, wenn es rund ums Thema Kinder und Jugendliche geht. Ist aber ein sehr ambitioniertes Ziel natürlich. Aber grundsätzlich einfach, dass Südtirol vielleicht ein kleines Stück lebenswerter ist für Kinder und Jugendliche.
Sehr schönes Ziel. Zum Abschluss machen wir immer 3 spontane Fragen, ohne viel Nachdenken, einfach aus dem Bauch heraus kurz beantwortet. Was bringt dich sofort zum Lachen?
Tatsächlich ein guter Witz.
Welches Erlebnis in den letzten Monaten hat dich am meisten bewegt?
Boah, das ist eine schwierige Frage gerade. Bei mir ist in den letzten Monaten viel passiert. Ich würde tatsächlich sagen, der Abschluss von meinem Master letzte Woche. Ist noch gar nicht so realisiert.
Wenn du eine einzige Sache in Südtirol sofort ändern könntest, was wäre das?
Weniger Vorurteile anderen gegenüber.
Liebe Katja, vielen Dank für das Gespräch und auch ganz herzlichen Dank an alle, die uns zugehört haben. Die nächste Folge des SWZ-Podcasts erscheint in 2 Wochen. Wenn Sie in der Zwischenzeit Lust auf mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Wirtschaft und Politik haben, dann gibt es jeden Freitag eine druckfrische SWZ. Oder Sie können uns online unter www.swz.it besuchen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Und auch du, liebe Katja. Tschüss.